Du weißt immer, ich schreibe dir nur nachts, wenn ich feiern war und dann 4 Uhr morgens im Taxi dir noch antworte, wir fliegen so und so nach Lugano oder so zum Konzert.
Und dann kriegst du immer eine Antwort.
Ich kriege von dir immer eine Antwort.
Ich liebe die Nacht, das ist einfach. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Ich glaube, wenn man sein Spiel ein bisschen quasi manipuliert, in Anführungszeichen, und den Sänger anpasst, funktioniert.
Halbton tiefer.
Zum Beispiel. Genau.
Genau. Du kannst dich eigentlich beim Musizieren beobachten, wenn es läuft. Kennst du das?
Ja, genau. Da hat man ein bisschen Distanz.
Oder?
Aber ich kenne auch, dass ich mal denke, oh, was esse ich danach? Oder,
ja.
Oder muss ich jetzt Plätzchen backen? Oder muss ich da jetzt im Flug dann umtauschen?
Wann geht der Flug?
Genau. Also es gibt schon Momente, wo man denkt, aber selten. Aber ich gebe zu, die gibt's auch.
Herzlich willkommen bei Klassik Doppio und ich bin Eneas Humm. Sie hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht durch ihre feine, kluge und sinnliche Weise, Sängerinnen und Sänger zu begleiten. Sie ist aber eben viel mehr als eine Begleitung. Dies wird auch festgestellt in praktisch jeder Kritik, die man über Dorjana Chakarova lesen kann. Mit ihrem Wesen ist sie der Branche unentbehrlich als optimistische Kämpferin des Kunstliedes und dessen Pflege. Ich durfte Dorjana in einer schweren Zeit für die Kultur kennenlernen, während der Corona-Pandemie. Es war aber auch diese Zeit, in der man Idealisten und Macher wie sie dringend gebraucht hatte. Heute sitzt die Pianistin Dorjana Chakarova vor mir hier zu Hause in Berlin-Mitte an meiner Kaffeemaschine. Herzlich willkommen, Dorjana.
Vielen Dank, Eneas, dass ich hier sein darf.
Dorjana, du bist sehr oft in Berlin. Wir proben sehr oft hier, also für das Publikum. Wir sind ein Lead-Duo. Wir arbeiten sehr oft zusammen. Was hat eigentlich Berlin für dich für eine Bedeutung, gerade da du ja aus einem Land, Bulgarien, stammst, wo du die Teilung Europas eigentlich mit deiner Muttermilch mitbekommen hast?
Das ist eine gute Frage. Erstmal verbinde ich tatsächlich Berlin mit dir, muss ich sagen.
Mit den falschen Tönen, die ich singe.
Nee, also du hast dann Sophie auch mir Berlin gezeigt und wir haben dann viele gemeinsame Musikstunden hier verbracht. Und ich muss sagen, ich kenne Ost-Berlin nicht. Ich war nicht in Ost-Berlin. Mein Vater war dann hier und hat mir dann berichtet. Aber was ich dann erlebt habe, ist, wie die Stadt sich verändert hat. Die wurde immer voller für mich. So hatte ich das Gefühl. Für mich ist es eine Stadt, wo man kommt und geht.
Total.
Es ist ein ständiger Fluss. Und man sieht schon so ein paar Berliner, also die erkennt man dann auch, also mal echte Berliner, die hier geboren sind. Aber natürlich habe ich alles erlebt mit dem, was alles gebaut wurde, wie alles westlich wurde, wie das ein Zentrum von Europa wurde. Das habe ich dann schon miterlebt.
Ist das in deiner Heimat, aus Varna kommst du, am Schwarzen Meer? Du hast ja den Vorteil sozusagen, du kennst das vorher, nachher. Ist das für dich ganz klar ersichtlich im Stadtbild? Was war vorher, was ist nachher? Oder geht das mittlerweile ineinander über?
Nee, ist klar. Es ist ähnlich wie Berlin. Die Stadt ist gewachsen. Also sagen wir mal, es waren 300.000, jetzt sind sie vielleicht über eine halbe Million Einwohner. Und es wird ständig gebaut und es wird ständig erneuert. Und es war vorhin tatsächlich nicht Europa, aber jetzt wird es zu Europa.
Ja. Du kommst heute auch gerade aus Varna. Ja. Du bist eine Person, du fährst Motorrad, Auto, du fliegst gerne, Zug eher nicht so sehr. Ich weiß, wenn wir Tour haben sozusagen, weiß ich schon, Zug ist schwierig. Wie bist du heute gekommen? Du bist geflogen.
Tatsächlich mit dem
aus
Flieger,
Varna.
Genau.
Wenn du entscheiden kannst, wie du dich fortbewegst zum Konzert, wie fährst du?
Am liebsten mit dem Auto.
Und was hast du gerne im Kofferraum dabei?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe tatsächlich mein Klavinova fast immer dabei. Ich liebe es, dabei zu haben.
Ja.
Es gibt mir Sicherheit und ich kann immer nachts üben.
Darüber sprechen wir gleich bei einer guten Tasse Kaffee. Wir sind ja nämlich bei Classic Doppio und verköstigen hier unsere Gäste mit dem besten Berliner Kaffee von der Röststätte. Die Mischung, die wir heute trinken, heißt Sinfonia, bestens zur Musik. Und du kannst mir dann gleich auch sagen, ob du dich fühlst wie eine Symphonie danach, ob eher wie ein Largo-Satz oder ein schneller Satz.
Ich würde sagen, wahrscheinlich Presto.
Presto. Die Berliner Röststätte bietet in ihrem wunderbaren Filialen natürlich auch diverse andere Produkte an. Ihr könnt zum Beispiel auch Kurse zum Baristo absolvieren bei der Röststätte Berlin. Die haben mehrere Filialen. Meine Lieblingsfiliale der Röststätte, da waren wir auch schon, ist die Ackerstraße. Da gibt's nämlich auch Erbsenmilch zum Kaffee. Herrlich.
Da, richtig, das habe ich zum ersten Mal dort getrunken und seitdem bin ich verliebt.
Ich bedanke mich herzlich bei der Röststätte für den Support mit dem Kaffee. Das ist super. Und jetzt, Doriana, mache ich dir Kaffee. Ich bin ja Hobbybaristo. Was für einen Kaffee darf ich dir machen?
Normaler Kaffee mit Hafermilch hast du ja
sehr
gekauft.
Ich wollte Erbsenmilch, aber ich habe es nicht gefunden, muss ich zugeben.
In DM.
Ach, das. Siehst du?
Mhm. Bio.
Gibt es eigentlich bulgarischen Kaffee?
Ich würde sagen, es ist ein türkischer Kaffee. Also wenn du dich damit auskennst, wie das vorbereitet wird, das Trinken... Einige Bulgaren sehr gerne, weil das nicht so stark ist. Es ist irgendwie milderen Kaffee. Und man kann dann Kaffeesatz lesen. Ich kann das auch.
Cheers.
Okay, danke.
Doriana und ich kennen uns wirklich jetzt über fünf Jahre. Wir haben eine CD zusammen aufgenommen, Libertas, Freiheit. Und du bist für mich auch, das habe ich vorher gesagt, eine so sinnliche Pianistin. Du spielst so aus der Seele heraus und das in einem Genre, besonders im Kunstlied, das ja eigentlich so diesen Stempel hat vom Altmodischsein. Ist das Kunstlied für dich altmodisch?
Auf gar keinen Fall. Ist wahrscheinlich, bei mir ist es anders, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Mhm. Also ich habe das deutsche Kunstlied erst 19 kennengelernt und lieben gelernt.
Ja, weil deine Muttersprache Bulgarisch, darin gibt es auch nicht die Kunstlieder, die wir hier kennen, oder?
Nee, und die Bulgaren haben jetzt nicht die Tradition, diese große Tradition, so wie die Deutschen, wie die Engländer, wie Österreicher, ja. Kunstlied zu pflegen und auch vorzutragen.
Da, wo du herkommst, aus Varna, gibt es aber ein großes Musikfestival. Da warst du jetzt auch gerade. Das heißt, die, sag ich mal, eher westliche Art vom Repertoire, also Lied, kommt auch dahin. Wir hatten da mal ein Lieder-Matinee,
ja,
angekommen ist beim Publikum. Das heißt, das gibt schon die Wertschätzung für das Kunstlied in Bulgarien.
Ich glaube, immer mehr. Also ich weiß, unser Konzert wurde auch damals vom Radio aufgezeichnet, es wurde auch gesendet.
Das heißt, es gibt schon die Wertschätzung für das Kunstlied, auch beim Festivalpublikum.
Ich denke immer mehr. Also man muss dann natürlich behutsam das einführen und die Leute quasi dazu einladen, aber es wird immer besser. Ich hatte auch im bulgarischen Radio ein Interview vor 2 Wochen darüber und die Interesse von der Reporterin war auch groß. Übers Lied dürfte ich auch einige Sachen erzählen.
Jetzt gibt es diese große Diskussion, heißt es Liedbegleiter, Liedpianist oder wie die Amerikaner sagen, Collaborative Pianist. Ich finde das ja eigentlich sehr schön, weil das allumfassend ist.
Richtig.
Was ist das für dich?
Ich würde sagen Liedpianist. Begleitung klingt sehr komisch für mich.
Ja. Ich habe das nämlich auch, als ich die Vorstellung von dir geschrieben habe, habe ich das gesagt, weil man das liest. Man liest automatisch die Liedbegleiterin Doriana Chakarova. Und es ist eben keine Begleitung. Der Sänger begleitet auch das Klavier, oder?
Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Aber es kommt natürlich daher, da in einigen Komponisten, zum Beispiel jetzt bei Beethoven oder so, steht mit Begleitung von Pianoforte. Mhm. Also es ist, kommt jetzt nicht von, es ist kein diskriminierendes Wort in dem Fall. Und es hat sich dann eingefügt in der Sprache. Aber für mich klingt das komisch.
Dein Ehemann, ihr habt geheiratet.
Genau.
Friedemann Rieger, aber ihr seid schon lange zusammen. Ja. Ist auch Pianist und ist wirklich, er hat auf allen großen Bühnen der Welt gespielt. Kann ich auch sehr empfehlen, seine wunderbaren CDs zu streamen. Ich liebe sein Spiel, habe ihn auch live erleben dürfen. Eines seiner Steckenpferde ist auch die Kammermusik. Das finde ich total spannend bei euch. Ihr seid ein Ehepaar, das sich eigentlich dem kleinen Genre verschrieben habt, aber auf höchstem Niveau das macht. Wie ist es zu Hause, wenn ihr über Kammermusik spricht? Was ist seine Präferenz? Was ist deine Präferenz? Du bist eher im Lied zu Hause, er macht eher mit Streichern und überlappt das jeweils eure Interessen oder seid ihr eher in einzelnen Welten?
Nein, wir sind total verschieden. Manchmal spielen wir vierhändig zusammen, das stimmt.
Ja.
Aber
wer spielt die oberen Stimmen?
Natürlich er.
Ja. Warum natürlich?
Er war auch mein Lehrer.
Ach so, er war
da
dein Lehrer.
Da gibt es einfach Hierarchie. An die halte ich mich. Nee, ich habe tatsächlich wahnsinnig viel von ihm gelernt. Also bis heute noch habe ich wirklich das Glück, ab und zu mich von ihm auch coachen zu lassen. Ich finde das toll.
Wie viele Klaviere habt ihr zu Hause? Ihr wohnt sehr schön, muss ich sagen, für das Publikum. Das kann man sich also wie in einem Buch vorstellen, auf der Schwäbischen Alb.
Also tatsächlich haben wir zwei Flügel und zwei Klaviere. Also
nur?
Also nur in diesem Haus.
In diesem Haus. Da gibt es noch mehrere Orte für Klaviere. Ja. Was ist deine Präferenz zum Klavierspielen? Gibt es eine Marke fürs Lied, für das Kunstlied, die du präferierst vom Klang, von der Technik?
Tatsächlich, Bechstein finde ich ganz toll, und zwar die älteren Modelle. Gut, Steinway kommt drauf an, welches Instrument. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist Yamaha. Das ist etwas, hat etwas zu viel Brillanz für mich im Klang. Aber so kann man das nicht pauschalisieren, weil die, selbst wenn sie von der gleichen Marke sind, die Instrumente sind sie trotzdem unterschiedlich.
Ja, das ist jetzt eine Frage, die kann nur ein Sänger fragen. Gibt es einen Unterschied, wenn ein Klavier neu ist und wenn es alt ist? Also von der Qualität her.
Tatsächlich, ja.
Ja. Aber bei einer Geige ist es doch so, die wird besser im Alter, weil das Holz mehr zusammenwächst. Ne?
Bei
Flügel auch.
Es muss sich auch einspielen. Es muss sich dann quasi finden. Und manchmal, wenn die ganz neu sind, sind die ein bisschen kapriziös.
Und du bist aber eine Pianistin, du kannst auf jedem Klavier spielen. Ich habe dich schon mal gehört, da war ich im Publikum hier in Berlin im Lobeblock, ganz tolle Location. Da gibt's tolle Konzerte, da habe ich auch schon gesungen mit einem mintfarbenen Flügel. Ich weiß gar nicht, was die Marke ist.
Ich auch nicht.
Feurig. Mhm. Heißt das nicht feurig?
Ah, ich glaube nie.
Also ich habe von der Marke auch noch nie gehört. Und da ist dir während des Spiels eine Taste davongeflogen.
Richtig.
Und du hast weitergespielt. Und das ganze Publikum dachte, das Konzert ist vorbei. Und du hast gesagt, nee, dann lasse ich den Ton jetzt aus.
Das war tatsächlich nur die Oberfläche, aber ich habe sie dann ganz galant weggeschossen. Ich flog dann irgendwo.
Und der lag dann am Rand der Bühne. Ja. Das war unglaublich.
Genau. Aber ich bin einfach nicht empfindlich. Natürlich liebe ich tolle Instrumente mit super Klang. Aber wenn ich nehme das, was dort ist, weil ich kann das nicht ändern.
Ich kenne das ja jetzt von uns, wenn wir als Liedduo irgendwo hinkommen, in ein Theater, wir kommen da morgens um 10 zur Anspielprobe oder jeweils auch erst um 15 Uhr, dann kannst du ja nicht sagen, nee, auf dem Flügel kann ich nicht. Dann musst du ja mit dem Flügel umgehen. Was ist das Schlimmste, was du da je erlebt hast? Musst nicht sagen, wo, und du musst ja wann.
Nein, das Schlimmste tatsächlich war nicht mit einem Flügel, sondern mit einem Mann, der umgeblättert hat damals, bevor ich noch auf einem iPad gespielt habe oder mit einem iPad. Und er ist dann während Umblättern, also ist er dann gestolpert an irgendein Kabel und ist einfach tatsächlich umgefallen, weil es war so eine Bühne, also so eine Holzbühne, und er ist wirklich in diesen kleinen Graben gefallen. Und die Sängerin hat aber es nicht mitgekriegt und weitergesungen. Es war ein ganz trauriges Lied. Ach, lieb.
Ich muss nur scheiden.
Strauß. Und das ganze Publikum hat gelacht und sie hat nicht verstanden, warum das Publikum bei diesem Lied lachen. Ich habe weitergespielt und der arme Mann, das war, glaube ich, ein ganz schlimmes Erlebnis für ihn.
Der hat nie wieder geblättert.
Ich glaube, nie wieder.
Dann hast du dir das iPad gekauft?
Ziemlich danach. Also das stört mich tatsächlich.
Ich habe dich auch noch nie mit Noten gesehen, also immer mit iPad. Du verlässt dich komplett auf das iPad.
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, ein halbes Jahr. Aber es ist ein Segen.
Wie blätterst du?
Tatsächlich mit Gesichtsmimik.
Ja.
Deswegen erzählst du manchmal auch die Geschichte, warum ich so.
Ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage ja immer Publikum, weil ich das Gefühl habe, hier schauen uns alle zu, aber wir sind hier ja nur zu dritt mit unserem wunderbaren Tonmeister. Aber Doriana blättert mit Gesichtsmimik und die macht einmal die Lippe nach links.
Und nach rechts.
Nach rechts.
Nur nach rechts. Andererseits kann ich nicht.
Ah, du machst es nach rechts, siehst du. Und ich wusste das aber ganz lange nicht, dass das Blättern ist. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie einen Autounfall hatte. weil das hat ausgesehen, wenn das, es war ja nicht immer gleich. Also ab und zu ging es schneller und ab und zu ging es lange, bis das wieder kam. Und es war immer nur beim Klavierspielen. Dann hast du mir erklärt, nee, du blätterst damit. Ja. Und könntest du auch zurückblättern?
Nein, ich kann nur nach rechts. Ich kann diese Bewegung kann ich nicht nach links. Gott sei Dank kann ich sie nach rechts, weil das geht ja
und
in die richtige Richtung.
Was machst du, wenn jetzt der Sänger, ich zum Beispiel, anstatt nach vorne singe, zurück, weil ich auswendig singe, was falsch mache, dann müsstest du mit der Hand. Das geht trotzdem.
Ja, aber es ist noch nie passiert.
Ich improvisiere immer, ne? Ja.
Also die Wiederholungen tatsächlich, die kopiere ich mir nochmal. Also ich mache das jede Strophe.
Dass du einfach weiterblättern könntest.
Das mache ich, ja.
Was ist das Albtraumstück im Lied, also im Genre des Liedes fürs Klavier? Erlkönig?
Nee. Das wäre für meinen Mann, das Albtraum. Das kann
wirklich?
Ja, da bin ich sehr stolz
ja,
drauf.
Ja, du spielst das.
Das ist das einzige Stück, was ich besser kann als er.
Gibt es ein Stück, von dem du dich fürchtest?
Wahrscheinlich irgendwas von Stockhausen.
Wo man auf 24 zählen muss.
Das spiele ich aber nicht. Also ich spiele sehr ungern.
Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade so eine sehr schwere Oper von Benjamin Britten gesungen, wo ich also Taktwechsel in jedem Takt hatte. Und am Anfang hatte ich so Angst vor dem, dass ich mich verzähle. Und irgendwann merkte ich, wenn man es wirklich gelernt hat und man sich verzählt, ist das Hirn so trainiert, dass man sofort wieder richtig weitermacht. Mhm. Und ich glaube, dass von so schweren Stücken, da kann man eigentlich sich auf das Hirn ganz gut verlassen, wie man übt, ne?
Ich denke ja, wenn man sich gut vorbereitet, funktioniert.
Und du übst ja wirklich, ich erlebe das immer, weil wir sehr viel Zeit verbringen, du übst stundenweise und in der Nacht.
Erstmal, ich liebe üben.
Wartest du dann auf Liebhaber? Mhm. Die kommen bei F-Dur.
Die kommen aber nicht in der Nacht, die schlafen alle. Obwohl es in den Liedern die Liebhaber immer nachts kommen, aber meine
die kommen. Die kommen immer, ja.
Ich weiß nicht, wo meine bleiben, aber in der Nacht. Ich bin halt eine Nachteule und nachts ist keine Ablenkung.
Total.
Ruft mich keiner an, schreibt mir keiner.
Ja.
Doch, es gibt schon auch ein paar Nachteulen, mit denen ich befreundet bin. Zum Beispiel, darf ich sagen, Thilo Dahlmann.
Ich wollte gerade sagen, Thilo ist eine Nachteule.
Da telefonieren wir sehr gerne um 2 Uhr nachts.
Du weißt immer, ich schreibe dir nur nachts, wenn ich feiern war. Und dann 4 Uhr morgens im Taxi dir noch antworte, wir fliegen so und so nach Lugano oder so zum Konzert.
Und da kriegst du immer eine Antwort.
Ich kriege von dir immer eine Antwort.
Ich liebe die Nacht. Das ist einfach die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da.
Es gibt auch dieses Lied. Die Nacht. Richtig. Ja. Doriana, wir haben uns im Lockdown kennengelernt, weil du ein Projekt gemacht hast. Du hast Musikerinnen zu dir eingeladen, jeweils eine Person, mehr durfte man ja leider nicht damals. Und du hattest eine YouTube-Konzertreihe, die hieß Live aus dem Musikzimmer. Warum machst du das nicht weiter? Weil das war so erfolgreich. Ich möchte wiederkommen.
Ich werde das bei dem nächsten Lockdown wieder starten.
Hoffen wir, es kommt keiner mehr. Du hast dort wirklich einem breiten Publikum auch ganz viel unbekannte Literatur vorgestellt. Du hast zum Beispiel ein Lied von Ottmar Schöck vorgestellt. Wir haben Josef Marx Lieder zum ersten Mal überhaupt aufgenommen, die wir dann auf unserer CD gemacht haben, Lieder im Volkston. Ich glaube, die wurden vorher noch nie veröffentlicht.
Aus dem Nachlass.
Du hast die sozusagen an die Welt gebracht. Das ist eine Tätigkeit, die wahnsinnig aufwendig ist, so etwas zu erforschen, dass die Noten zu suchen. Ich habe aber das Gefühl, dass dir das viel Freude macht. Wie kommt dieser Entdeckergeist? Ist das in dir immer schon so gewesen, dass du gerne unbekanntes Repertoire entdeckst oder woher kommt das?
Es ist so. Es ist einfach da. Ja. Ich habe einfach gemerkt, es macht mir wahnsinnig Spaß, einfach Sachen zu studieren, die gar nicht aufgenommen sind.
Ja. Wir saßen einmal, da hatten wir in Darmstadt ein Konzert, in einem super Restaurant, da haben wir, glaube ich, eine Stunde auf den Tisch gewartet, weil wir da essen wollten, weißt
genau.
du, in der Kälte.
Richtig, und dann haben wir Lieder, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang.
Wir haben Lieder gesucht zu einem Thema, ich glaube mit Lieder aus der Zeit des Nationalsozialismus, also von Komponistinnen
richtig,
und Komponisten,
richtig.
Die dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind. Und innerhalb von 5 Minuten hast du Komponisten gegoogelt, du hast sie gefunden, von denen ich noch nie gehört habe.
Ja.
Also du bist wirklich, deshalb habe ich das gesagt, du bist einer der Menschen, deshalb wird das Lied überleben, glaube ich, weil du das machst. Weil es ist doch so im Liederabend, wir hören immer die gleichen Lieder. Wenn wir zu einem berühmten Festival gehen, was hören wir dort?
Winterreise,
Schöne Müllerin.
Die gehen immer.
Dichterliebe, die gehen immer. Aber denkst du nicht auch, das Publikum hat Lust auf was Neues?
Ja, also ich höre immer wieder, das Publikum sich bedankt und für Sachen. Also ich weiß, wo wir unseren CD vorgeschlagen haben, dass einige Leute eben bei den Liedern von der Amy Beach und Joseph Marx wirklich geweint haben. Und waren total begeistert und gerührt auch dann, je nach Stimmung von den Liedern.
Wir haben ja einen Liederabend in Berlin gehabt, im Pianosalon Cristofori.
Ja.
Ein ganz toller Ort. Also an alle Musikfans eine große Empfehlung, da mal hinzugehen, sich ein Konzert anzuhören und da einzutauchen in diesen Kosmos. Da haben wir dieses CD-Programm aufgeführt und ich moderiere ja immer die Konzerte mit dir gemeinsam, du moderierst auch. Und wie du sagst, die Rückmeldung war, die Lieder von Marx und Amy Beach sind den Leuten am nahesten gegangen, obwohl niemand die kannte.
Richtig.
Und da waren viele Leute, die noch nie in einem Liederabend waren, weil wir so viel Werbung gemacht haben.
Richtig.
Du bist auch Intendantin einer Reihe Poemus auf Schloss Vilseck, ein wunderschöner Ort. Dort programmierst du 6 Konzerte?
Genau, also es ist nicht nur auf Schloss Vilseck, das ist auch bei der Kammermusik Zyklus Reutlingen.
Genau.
Jetzt haben wir uns erweitert. Wir haben jetzt neue Orte für das nächste Jahr. Also das wäre jetzt mein Traum, das Poemus dann überall irgendwie auftritt.
Was heißt Poemus?
Poemus ist einfach ein Wortspiel, Mischung von Poesie und Musik.
Was das Kunstlied?
Richtig, ist. Was das Kunstlied ist. Richtig.
Du hast so viel Kraft in dir für so viele Projekte und du spielst ja mit, ich weiß nicht, 20 Sängern.
Ich würde sagen mehr.
Wie gehst du auf diese unterschiedlichen Sängerinnen und Sänger ein? Jeder ist ja unterschiedlich, also jeder ist einzigartig.
Ich finde, das Wichtigste ist, der Mensch, der vor dir steht, zu schätzen, so wie er ist. Erstmal eben, also auch neugierig sein, wie er funktioniert. Und der Wunsch nach einem harmonischen Austausch mit jedem Einzelnen.
Auch privat.
Wäre mir, sage ich mal, recht. Mhm. Ich bin eine Person, die sehr gerne sich privat mit den Leuten austauscht. Kommt darauf an, wie es von der anderen Seite dann auch gewünscht wird.
Es gibt ja diese berühmten Geschichten von Streichquartetten, die sich dann verkrachen, aber weiter auftreten. Also gibt es wirklich Stories, die dann nie geprobt haben und in Tokio dann sich am Flughafen sehen und heute spielen wir Der Tod und das Mädchen.
Die alle getrennt reisen. Ja.
Oder?
Gut, aber bei Streichquartetten ist anders.
Sind
die proben
4.
so viel zusammen,
ja.
so viele Stunden, dass sie sich irgendwann, denke ich mir, schon ein bisschen auf den Keks gehen.
Ja, ich kenne das immer nur, also eben, bei Liederabenden bin ich alleine mit den Pianisten. Da versteht man sich meistens gut, weil man ja sich auch überlegt, mit wem man zusammenarbeitet. Ja. Aber ich kenne das aus Opernproduktionen, dass man nach 6 Wochen Proben den ein oder anderen einfach nicht mehr aushält. Ja. Und das ist auch gar nicht, es ist gar nicht persönlich oftmals, das hat oftmals mehr mit einem selbst zu tun, dass man an etwas gespiegelt bekommt. Aber das heißt also, dir ist schon wichtig, dass es eine gute Zusammenarbeit mit dem Gegenüber gibt.
Ja, also ich liebe Menschen, ich liebe Sänger und
Menschen
Sängerinnen.
Menschen lieben auch dich. Ja. Überall, wo ich erzähle, Doriana, oh Doriana, du bist beliebt.
Ja. Und deswegen, ich kann mit vielen, ja.
Wenn du jetzt Liederabende planst, sei es auf Poemus, also dein Festival, deine Reihe oder in dem einen der vielen Orte, bei denen du auftrittst, wie ist die programmatische Vorbereitung? Wie findest du, sieht der perfekte Liederabend heutzutage aus?
Ist individuell. Kommt drauf an, wer singt. Mhm. Ich finde zum Beispiel jetzt in deinem Fall, finde ich, ist eine Moderation muss dabei sein. Du bist so ein Unterhalter, das Publikum liebt, wenn du dann die Geschichten über diese Lieder, die du vorträgst, wenn du sie erzählst. Ich gehe immer nach den Stärken von dem Sängerinnen und Sängern.
Weil also, du bist ja aktiv beteiligt in der Programmgestaltung. Du
sehr
bist
oft
wahnsinnig gut darin. Ja.
Nicht, also manche haben schon ihre fertigen Programme oder wollen selber das machen. Mhm. Ist das in Ordnung? Andere wollen, dass ich es mache, weil sie mir dann vertrauen. Mhm. Bei anderen funktioniert das zusammen. Also, aber ich glaube, man muss wirklich erstmal nach der stimmlichen und wie soll ich sagen, emotionalen Vorteile von den Sängern, von den Sängern oder Sängerinnen gehen.
Du hast mir mal etwas erzählt, dass die Atmung eines Sängers ist das A und O, wie man begleitet. Also jeder Sänger hat einen eigenen Weg zu atmen. Die einen machen, die anderen sind langsamer oder atmen mehr durch die Nase. Und das verändert dein Spiel, oder?
Ja, aber ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen spielen mit das gleiche Stück mit verschiedenen Sänger oder Sängerin ganz anders. Ich werde das nie vergessen, dass ich eben ein Stück mit, ich glaube, das war Julius Drake, gehört habe. Das ist, glaube ich, ein Lied von Haydn mit 2 verschiedenen Sängern. Mhm. Und ich habe sein Spiel in dem 2. Stück gar nicht mehr erkannt. Es war komplett anders. Und dies hat mir dann wirklich, wie sagt man, so ein Fenster in meinen Kopf geöffnet. Das ist wirklich. An der ersten Stelle geht es um die Interpretation von der Stimme aus.
Ja. Und dann jede Stimme hat auch andere Möglichkeiten, ein Gedicht zu interpretieren, wirklich.
Ja, und da passt man sich an und natürlich weiß man dann mit der Zeit, okay, manche schleppen, manche eilen. Manche, also das ist wirklich so.
Die Schleppi.
Genau, und da muss man so ein bisschen reagieren, also in die Gegenrichtung, damit ein Balance dann stimmt. So meine Erfahrung.
Ja. Ich habe wirklich mit vielen Pianistinnen und Pianisten zusammengearbeitet und was du machst, ist eben, dass du bettest dem Sänger, der Sängerin ein Klanggewebe, auf das der Sänger sich raufsetzen kann. Und das ist das Wichtige für die Sängerinnen und Sänger, dass man nicht dagegen ankämpft, sondern dass man sich eigentlich darin, ich sage jetzt nicht erholen, aber man muss sich wohlfühlen darin. Der Sänger ist der Einzige an dem Liederabend, der den Text hat. Du hast die Landkarte, du hast die ganze Partitur vor dir und der Sänger hat die Worte.
Richtig,
und daher ist es für uns so wichtig, wie die Pianisten spielen. Und bei dir ist es eben wirklich so, dass sich diese Kombination von gutem Klang, aber doch auch Charakter immer spüre.
In meinen Vor- und Nachspiele, da drehe ich auf. Aber es ist je nach Stimme.
Ja.
Je nach Größe der Stimme, je nach Flexibilität der Stimme, möchte ich mich gerne anpassen.
Total.
Ja.
Was ist deine Meinung in den Liederabenden? Es gibt ja den Flügel ganz auf, Flügel zu, Flügel halb auf. Das hat auch mit der Stimme zu tun, oder?
Ja, aber am liebsten ganz.
Ja.
Weil tatsächlich, man kann beim ganz offenen Flügel oft am leisesten spielen.
Mhm.
Weil ja quasi der Klang leichter ist zu modellieren. Also habe ich die Erfahrung gemacht. Aber ist das eine psychische Sache, wenn manche Sängerinnen oder Sänger erschrecken? weil die haben dann Schwall von Klang und dann fühlen sie sich gedrückt.
Ich liebe das mit offenem Flügel. Also mir fällt es immer einfacher mit offenem Flügel, weil ich dann die Obertöne besser
höre. Hast auch natürlich die Stimme für einen offenen Flügel.
Ja, ich singe viel große Oper und dann ist man natürlich trainiert, also, dagegen anzuhalten.
Aber du kannst auch natürlich wahnsinnige pianisch singen, und da, aber das ist alles kein Problem.
Du hast ja total meine sängerische Entwicklung auch miterlebt. Du arbeitest viel mit jungen Sängerinnen und Sängern.
Ja.
Inwiefern kannst du als Pianistin die Sänger coachen?
Oh, das ist ein sensibles Thema, weil ich
total
gar kein Sänger bin und ich versuche, mich nicht direkt in die Technik einzumischen, wenn ich jetzt, sag mal, meine Coachstunde gebe.
Ja.
Sondern über das Hören zu sagen, was ich höre und was ich aber gerne würde hören, damit sie mit ihrer Technik oder in dem Stadium, in dem sie sind, weil sie sind oft Studierende, das versuchen zu erreichen, einen Klangerlebnis. Und weil wenn du sagst, ah ja, hier Kehle ist oben oder ja, du musst mehr auf den Körper und so, das sind Begriffe, mit denen ich sehr, sehr ungern arbeite, weil ich eigentlich überhaupt nicht weiß, wie kann man auf dem Körper singen.
Ja,
ich weiß
ja
nicht, wie das funktioniert.
Ja, es gibt diese große Verwerfung der Gesangslehrerszene und der Coach-Szene. Und die gegeneinander sagen oft, ach, geh nicht zu dem und geh nicht zu dem.
Ja.
Und ich habe die Erfahrung, also ich habe ein Team, dem ich vertraue. Das ist mein Lehrer David Jones, das bist du, das ist mein Coach Byron Knudson, die eigentlich alle wissen, wann ich am besten bin. Und ihr hört ziemlich gut, was ich schlecht mache. Und ich denke mal, du kannst das ziemlich klar sagen. Aeneas, mach mal ein bisschen weniger in der Mittellage auf, dann kannst du leichter nach oben. Aber es ist, finde ich, total wichtig, dass Pianisten dieses Wissen haben, wenn die mit Sängern arbeiten, was man einem Sänger sagen kann, ohne ihn zu verwirren, oder?
Das ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Meistens mache ich es überspielen.
Mhm.
Ich glaube, wenn man sein Spiel bisschen quasi manipuliert in Anführungszeichen und den Sänger anpasst, funktioniert.
Halbton tiefer.
Zum Beispiel. Genau.
Zum Beispiel.
Genau.
Es gibt diese berühmten Geschichten über, ich sage jetzt nicht den Namen der Sängerin, aber sie tritt noch auf, die auf die Bühne geht für Liederabende und dem Pianisten im Weg zur Bühne. Also das Publikum klatscht schon, sagt sie, so everything please a half step down.
Oh Gott.
Ich glaube, da würde ich in die Hose machen. Oder ich würde nicht auftreten. Oder man muss es dabei haben, einen Halbton tiefer.
Genau, muss man es vorbereitet haben.
Weil ein Ganzton ist ja schwer, aber Halbton ist ja oftmals noch schwerer, weil du dann die ganzen schwarzen Tasten noch, oder?
Ja, du hast ein ganz anderes Relief auf dem Klavier. Also das kann nur in die Hose gehen, außer du bist ein Genie. Das bin ich aber nicht. Und also da würde ich lieber sagen.
Du könntest sagen, ich muss erst eine Nachtschicht einlegen und wir sehen uns morgen.
Genau, also ein Tag davor oder zwei Tage wäre es halt. Aber es gibt Kollegen und Kolleginnen, die das können. Und die bewundere ich. Das ist Wahnsinn.
In wie vielen Tonarten hast du den Erlkönig gespielt?
Weil
du spielst mit so vielen Sängern. Also von Sopran bis Kontrabass, Bass, ist alles dabei.
Ja, aber ich glaube G-Moll, F-Moll, E-Moll und glaube ich D-Moll.
Ich singe es in F.
F, ja. Du singst es
richtig.
Da. Richtig, sehr
ich
gut.
Ich muss dazu sagen, als Sänger, das Benennen der Tonarten der Lieder, die ich singe, ist mir so schwer gefallen, weil ich nie darüber nachgedacht habe. Also ich habe das alles gelernt im Studium und dann immer wenn ich Doriana dann Noten geschickt habe, habe ich die falschen Tonarten dazu. Und dann auf einer Zugfahrt Berlin-Stuttgart, die 12 Stunden gedauert hat, dank der Deutschen Bahn, thank you for that, haben wir das geübt und dann seitdem
jetzt
kann
kannst du super.
Noch einmal zum Thema Liederabend. Die Textverständlichkeit des Sängers ist ja ausschlaggebend, ob das Publikum versteht, um was es geht. Trotzdem drucken viele Veranstalter Textbücher. Das finde ich zum Beispiel ganz unangenehm, weil das die ganze Zeit raschelt. Die Leute blättern, dann verblättern sie sich, dann fällt es am Boden. Du als Veranstalterin, lässt du die Texte drucken oder vertraust du darauf, dass die Sänger so deutlich singen, dass man sie versteht?
Wir machen einen Code und dann, wer es will, kann die Texte abrufen. Weil ich glaube, dass manche Texte so kompliziert sind, dass du wirklich sie nicht sofort verstehst, auch wenn der Sänger oder die Sängerin perfekt ausspricht.
Klar, weil die Lyrik enorm anspruchsvoll ist. Das ist ja keine alltägliche Sprache, die wir benutzen im Lied. Ja.
Und wer will, kann sie abrufen, ja, und kann dann einfach mitlesen. Aber das stört nicht, weil das alles elektronisch ist. Aber wir drucken sie nicht mehr.
Es ist in dieser Branche nicht üblich, dass man über Misserfolge spricht. Aber ich finde das eigentlich enorm wichtig, dass man über Situationen spricht, die einem misslungen sind, weil man ja auch ein Vorbild ist oftmals. Also du bist ein Vorbild für viele junge Musikerinnen und Musiker. Du bist Dozentin in Stuttgart. Das heißt, junge Talente schauen auch zu dir herauf und denken, was macht sie? Das will ich auch machen. Wie gehst du mit Kritiken um, die dir nicht gefallen oder die vielleicht auch nicht gerecht sind? Ich muss sagen, ich habe kürzlich auch eine Kritik über mich gelesen, die war so böse. Da musste ich das auch erstmal sacken lassen. Und man sagt immer, das ist mir egal, aber das beschäftigt einen. Wie gehst du damit um?
Nee, das geht schon rein, ich muss sagen. Also ich brauche auch meine Zeit, erstmal zu sortieren, ob der Kritiker oder die Kritikerin, wie sie das meint. Weil ich finde, manche sind wirklich sehr gemein und sind persönlich auch gerichtet.
Also kürzlich hat jemand über mich geschrieben, meine CD sei eine seelische Nabelschau. Und mein Kommentar dazu war, ich habe ein Foto von meinem Bauchnabel gepostet.
Also das ist wirklich, das ist böse. Und sowas kann man gar nicht ernst nehmen, aber das geht rein und das hinterlässt dann auch Narben. Und da braucht, so wie jede Verletzung, braucht man seine Zeit, denke ich. Also ich persönlich brauche meine Zeit.
Es gibt ja Musikerinnen und Musiker, die sagen, Anne-Sophie Mutter zum Beispiel, ich lese keine Kritiken. Und ich nehme mir das immer vor. Ich sage mir, ich mache es nicht für die Kritik. Nein. Aber man kommt gar nicht mehr drum herum. Heutzutage muss man Kritiken posten, oder? Also man muss für sein Profil, damit Veranstalter sehen, man ist es würdig, eingeladen zu werden, muss man das machen. Wie gehst du damit um?
Ich lese schon alles über mich. Und wie gesagt, ich überlege mir, ob der Kritiker oder Kritikerin in dem Fall vielleicht auch durch deren subjektives Hören mal auch vielleicht recht haben. Oder
total, man
was
kann
sie
auch was
erlebt
lernen,
haben. Ja. Genau. Weil es gibt wirklich auch konstruktive Bemerkungen. Aber es gibt auch wirklich, manche wollen einfach nur zeigen, wie viel sie verstehen. Klammer auf, eigentlich nicht verstehen. Von
Lieder ohne Melodien.
Richtig, das haben wir auch schon.
Das war einmal eine Kritik über eine CD von uns beiden.
Richtig.
Die eigentlich eine CD voller Melodien ist und der Kritiker hasst diese Musik und hat geschrieben, die Musik hat keine Melodien.
Also das ist, es hat überhaupt kein Hand und Fuß, muss man sagen, weil alle anderen Rezensionen sind so positiv und genau das Gegenteil wurde dann erwähnt. Ich verstehe nicht, warum dieser Mensch das überhaupt schreiben wollte. Irgendwas wollte er beweisen.
Also ich mag Musik ohne Melodien auch gerne.
Also wir lieben die Lieder ohne Melodien, ja.
Wie gehst du mit der Bühnenangst um? Ich weiß nicht, wir haben noch nie darüber gesprochen. Hast du Bühnenangst, Nervosität vor Konzerten? Du wirkst immer sehr ruhig.
Wenig.
Wenig.
Ja, ich habe davor immer etwas Stress in der Vorbereitungszeit.
Ja.
Ob ich es schaffe, ob ich es gut schaffe, weil ich bin zwanghaft.
Ja, ja, ja.
Aber
ich kann das verstehen.
In dem Fall, ja. Ich habe eigentlich Angst, ob mein iPad blättert. Das ist eigentlich
ob du es aufgeladen hast, der Akku.
Ja, ob es wirklich funktioniert. Das ist eigentlich meine Angst.
Meine Angst ist immer dann am größten, wenn ich auf die Bühne gehe. Und dann merke ich immer, es gibt keinen Weg zurück. Also vorher könnte ich absagen. Ich kann sagen, Lebensmittelvergiftung oder ich weiß nicht, Moskitoste, irgendwas. Und noch die viel größere Angst ist, wenn ich zum Konzerthaus, zur Oper zu Fuß gehe und ich sehe Menschen, weil wir gehen ja immer abends zur Arbeit, ich sehe Menschen, die von der Arbeit kommen und ich denke mir, ich würde so gerne tauschen in dem Moment. Ich würde am liebsten jetzt sagen, mein Bürojob ist vorbei, Laptop ist zu und ich trinke jetzt ein Aperitif irgendwo. Und dieses Gefühl zerreißt mich. Aber du scheinst das nicht zu haben.
Ich kenne das auch, wo ich denke, oh, warum tue ich mir das jetzt an?
Warum tun wir uns das an?
Genau. Aber es ist nur kurz. Die Bühne, die gibt so viel.
Hast du ab und zu auf der Bühne das Gefühl, das hat meine Lehrerin Christina Laki immer gesagt, Eneas, auf der Bühne kannst du dich von außen betrachten. Aber es stimmt. Du kannst dich eigentlich beim Musizieren beobachten, wenn es läuft. Kennst
richtig.
Du das?
Ja, genau, da hat man noch ein bisschen Distanz.
Oder?
Aber ich kenne auch, dass ich mal denke, oh, was esse ich danach? Oder,
ja, ja, ja.
Oder muss ich jetzt Plätzchen backen? Oder muss ich da jetzt im Flug dann umtauschen?
Ja, wann geht der Flug?
Genau, also es gibt schon Momente, wo man denkt, selten. Aber ich gebe zu, die gibt es auch.
Also auf der Opernbühne ist das ganz normal, dass wenn man mal eine stumme Szene hat, weißt du, wenn die andere ihre Arie singt und man ist aber als Füllmasse auf der Bühne, zu zweit, zu dritt, dann sagt man, do you bring the chips? Okay, I got the wine. Und, oh, die hat schon Wein, ah, dann kaufe ich noch 5 Bier, ist gut, ja. Oder dann spricht man so drüber, hast du den Status bei SAS Airlines auch erreicht? Nee, ach, Die Arie singt, ist Priority Club. Nein. Also das geht alles. Ich habe schon Einsätze verpasst in Rezitativen, weil ich so viel geplaudert habe. Certo. Es ging dann weiter. Und einmal Ariadne auf Naxos war, weil das ist ja die Oper, die ich am meisten singe, irgendwie jetzt schon wieder in der Produktion. Da singe ich im ersten Teil ja gar nicht das Harlekin. Ich singe nur, es gibt ja Vorspiel und Oper.
Ja.
Und im Vorspiel bin ich aber immer auf der Bühne und singe keinen Ton, sondern spiele nur. Und da haben die wunderbare Sopranistin Sarah Jakubiak und ich uns so unterhalten.
Ja, alles übereinander.
Dass mein Mann sagt, er saß in der ersten Reihe, ich konnte jedes Wort verstehen. Ich habe dann gesagt, ja, die Akustik von diesem Opernhaus ist einfach zu gut. Ne?
Ja. Ja, wir sind alle Menschen.
Wir sind alle Menschen. Du hast es jetzt hier mit einem Opernsänger zu tun. Gehst du eigentlich gerne in die Oper?
Wenn ich Zeit habe, ja.
Wenn du Zeit hast. Und was ist so deine Lieblingsoper?
Oh, das ist alles Mögliche. Also ich schaue mir. Also ich gehe sehr gerne, wenn ich die Protagonisten auf der Bühne, also wenn ich manche kenne.
Bei mir kommst du regelmäßig.
Ja, komme ich regelmäßig. Ich liebe das. Ich liebe also die Partnerinnen und Partner von mir mal von der anderen Seite zu.
Total.
Das finde ich so toll, weil wenn du die Leute kennst, das ist super.
Wie findest du das eigentlich, wenn im Liederabend, ich mag das total, das ist so dieses amerikanische Recital, die Weise, Recitals zu gestalten, wenn man Opernarien mit Liedern vermischt. Findest du, das ist ein No-Go oder das geht?
Nee, das finde ich toll.
Findest du toll?
Finde ich super, weil das ist, natürlich, das kannst du nur mit Sängerinnen und Sängern machen, die das können, technisch.
Ja.
Das erfordert enorme technische Fertigkeit.
Ja.
Das können nicht viele. Und dann ist es fürs Publikum sehr spannend.
Klar, wenn man zum Beispiel ein Korngold-Lieder macht und dann noch Mein Sehen, Mein Wählen.
Also wenn es passt in einem Kontext, warum, why not? Ist ja Musik.
Jetzt sind wir in einem Business tätig, in dem man auf Agenturen angewiesen ist, auf Vermarktung, auf Social Media. Alles Mögliche gehört heute dazu, was vor, sag ich mal, 30 Jahren noch gar nicht gab. Es gab kein Instagram, es gab kein Facebook. Du machst das alles selber, also du postest viel, du machst Videos, du, wie gesagt, hattest deine eigene YouTube-Reihe, die dann auch auf Instagram war. Wie viel Zeit nimmt das alles von deinem Alltag? Weil ich kenne das von mir, es nimmt viel,
schon
oder?
Viel, ja. Vor allem manchmal ist es mühsam. Man
die ganzen
wird ja
Hashtags.
Immer, ja, man wird, nein, aber wird man zwanghafter. Man möchte es immer besser machen, man möchte, dass es gut aussieht. Also schon, es nimmt schon Zeit. Also das mache ich jetzt nicht so ganz gern, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich hab das Gefühl, wenn du von deinem Spiel, von deiner Karriere postest, machst du das mit Leichtigkeit.
Ich muss immer überlegen.
Okay.
Was ist, ich denke, wenn man was postet, sollte es auch gut sein.
Du hast gesagt, Leichtigkeit bei einem Musiker, bei einer Musikerin ist auch eine Ruhephase wichtig. Eine Phase des Ankommens, wo man herunterfährt, wo man auch vielleicht nachdenkt über was gerade geschehen ist. Machst du sowas? Hast du so eine Zeit, wo du mal gar kein Klavier spielst?
Ja, vormittags.
Vormittag. Aber warte mal, dein Vormittag ist nicht unser Vormittag.
Also sag mal bis Mittag.
Ja, genau. Frau Czakorova steht nämlich spät auf.
Ich versuche also sagen wir mal, nach jeden 6 Wochen harte Zeit, sage ich mal, gehe ich irgendwo in Urlaub.
Ja.
In irgendein, eine Wohnung oder Haus, was wir dann irgendwo haben, wo wir immer auch ein Klavier stehen haben.
Also du übst dann schon
auch? Ich übe.
Ja.
Also ich übe auch in der Ferien. Ich liebe das.
Du liebst genau. Üben?
Ich liebe Üben.
Meine Professorin aus New York von der Juilliard School, Edith Wiens, hat mal gesagt, man muss als erfolgreicher Musiker das Üben lieben. Ansonsten wird's nichts.
Das, man muss diese Tätigkeit genießen.
Ja.
Und dann mache ich 1-2 Tage Pause und dann übe ich dann 1-2 Stunden am Tag. Und habe ich trotzdem das Gefühl, ich habe Urlaub. Aber ich muss immer eine Auszeit nehmen, sonst ist Akku leer.
Ich habe das schon öfter gesagt, ich kann nicht richtig auch abschalten. Also ich bin auch mit dem Kopf immer am Denken und am Planen und checke meine E-Mails und so. Aber es ist förderlich als Musiker, wenn man mal 1, 2 oder 3 Tage nicht in der Musik ist und dann taucht man wieder ein und hat wieder diese ganze Energie.
Richtig.
Du machst sehr viele CD-Projekte. Du hast wirklich letztes Jahr, ich glaube, 5 CDs aufgenommen. Unsere
Vier,
aber jetzt kam noch
dieses
eine.
Dieses Jahr zwei. Vielleicht kommt noch eine dazu.
Da kommt eine sehr spannende CD mit Johannes Held.
Ja.
Darf man darüber sprechen?
Ja, klar, natürlich.
Das ist ein Thema, was ich total spannend finde. Erlkönige.
Ja. Nee, das war einfach eine Recherche von mir. Weil interessanterweise, das meist vertonte Gedicht ist nicht der Erlkönig, sondern Du bist wie eine Blume.
Nein, von Heinrich Heine. Okay.
Und aber ziemlich gleich danach kommt der Erlkönig. Also ich habe ungefähr um die 40 Vertonungen gefunden. Natürlich auch für Chor und also, aber meistens für Stimme und Klavier. Auch poppige Vertonung war es jetzt. Das haben wir dann
gibt's
doch nicht.
Gibt es noch keine ABBA-Version von der?
Ist aber ähnlich, muss bam, ich bam, sagen. Bam. Genau. Also viele. Ja, und dann habe ich, das war jahrelang, habe ich gearbeitet an dem Projekt.
Und ihr habt die CD kürzlich aufgenommen.
Genau, mit 13 Erlkönige, das ist also natürlich jetzt die fatalistische Zahl. 13. Ja, weil es geht ja um Tod.
Ja.
Und das, ich habe immer wieder ausgesiebt und immer wieder ausgesiebt und jetzt haben wir 13.
Welche Sprachen sind das?
Ist es nur Deutsch.
Nur, also es gibt keine Übersetzungen
Doch,
des Gedichts.
Es gibt schon auf Französisch.
Auf Französisch.
Also von Émile Mathieu, das ist ein belgischer Komponist. Aber wir haben trotzdem die deutsche Version gemacht.
Du kommst aus der Region des Schwarzen Meers, aus Varna. Das ist jetzt eine Region, die wahnsinnig aufgeladen ist. Der Krieg in der Ukraine ist nicht weit weg. Moldawien, das ist eine ganze Region, die eigentlich von Unsicherheit geprägt wird. Mhm. Spürt man das, wenn man dorthin geht?
Ja. Man spürt das. Die Leute haben Angst und die Leute sind sehr gespalten. Es gibt tatsächlich viele in Bulgarien, die russlandfreundlich sind. Und da gibt es wirklich harte Diskussionen und harte Auseinandersetzungen. Aber die meisten Menschen haben Angst. Die haben Angst um ihre Söhne und ihre Väter und ihre Ehemänner, dass sie im Krieg gezogen werden.
Diese ganzen Zeiten, die wir durchleben, also wir haben eine ganze Pandemie durchlebt, es ist ein Krieg in Europa. Diese Nachrichten prasseln ja auf uns ein.
Ja.
Macht das etwas mit deinem Spiel auch als Musikerin? Also beeinflusst dich das, dass du Sachen vielleicht anders interpretierst?
Vielleicht nicht direkt, aber ich habe tatsächlich jetzt auch mit Marcel Brunner eine CD aufgenommen.
Genau.
Mit tatsächlich Lieder aus dem Ersten Weltkrieg oder die einen
CD heißt
Bezug.
Remembrance, ne?
Genau. Ja. Die einen Bezug zu dieser Zeit haben. Wir haben nicht geahnt, dass der Krieg in der Ukraine so lange dauert.
Ja.
Und das ist jetzt, die kommt jetzt raus im September. Und das ist sehr aktuell. Und als wir das aufgenommen haben, das war hart.
Mhm.
Vor allem auch die Tonmeisterin, die hatte diese Lieder nicht gekannt. Wir hatten sie schon einmal aufgeführt. Oh, das war wirklich eine ganz besondere Energie, muss ich sagen. Weil wir haben einen Zyklus von Robert Kahn aufgenommen, also auch eine Erstwelteinspielung. Es sind wirklich Lieder dabei, wo man sagt, die sind für uns gestorben und die Väter und die Mütter, die weinen. Also doch, in dem Moment, wenn du diesen Text erlebst, ist es schon hart.
Wir haben mal ein Zyklus von Viktor Ullmann aufgeführt, Der Mensch und sein Tag. Also das ist ein Zyklus nach Texten von Hans-Günther Adler, der mit Viktor Ullmann in Theresienstadt und Auschwitz war. Und wir haben dann dem Publikum gesagt, bitte applaudieren Sie nach dem letzten Lied nicht, damit man erstmal diese Gravität dieses Werks spüren kann. Und ich finde es total wichtig, zurzeit solche Werke aufzuführen, weil sie wirklich Dokumente sind von Menschen, die das Schrecklichste überhaupt erlebt haben und viele eben haben es nicht überlebt.
Ja, man darf es nie vergessen. Ich meine, das sind solche Zyklen, die immer wieder über die Menschheit kommen.
Ja, du bist so eine tolle Pianistin, aber hast du jeweils einen Wunsch, ein anderes Instrument zu erlernen?
Nein. Auf gar keinen Fall.
Oder wenn du, ich formuliere es mal anders, wenn du noch einmal ein Instrument wählen könntest, würdest du ein anderes wählen oder wieder Klavier?
Wahrscheinlich würde ich singen.
Ja, das könnte ich mir bei dir vorstellen.
Also ich hätte auch die Voraussetzungen. Also Stimme, das kannst du jetzt vergessen.
Ja.
Aber ich glaube, diese Emotionalität,
ja,
die ganzen... Das würde mir dann...
Du singst auch sehr schön. Wenn wir so summen zusammen, irgendwie, du hast eine schöne, wirklich schöne Stimme.
Ich kann meine Stimme nicht hören, weil ich weiß natürlich, dass sie gar nicht ausgebildet ist. Aber ich würde wahrscheinlich singen. Ja.
Wir haben hier bei Classic Doppio eine Rubrik, die heißt Classic Doppio Speed. Und ich sage dir nun mehrere Namen oder Begriffe und du darfst nur mit einem Wort antworten.
Wow.
Egal was. Es kann wow oder es kann auch ein Geräusch sein, aber es darf nur etwas sein. Und das Erste, was dir einfällt.
Okay.
Bist du bereit?
Ich probiere.
Los geht's. Claudio Monteverdi.
Komponist.
Johann Sebastian Bach.
Schwierig.
Dietrich Fischer-Dieskau.
Ikone.
Schön. René Fleming.
Wow.
Wow, ja. Josef Marx.
Schön.
Richard Wagner.
Groß.
Franz Schubert.
Schwer.
Schwer. Clara Schumann.
Schön.
Ich dachte, du sagst schwerer.
Nein.
Schön, okay, gute Antwort. Friedemann Rieger.
Liebe.
Johannes Brahms.
Norddeutschland.
Findest du wirklich, man hört bei Brahms Norddeutschland?
Ja, also ich höre das. Das ist ein Komponist, das spüre ich dann, dieses Nördische, was ich nicht habe. Ich bin ein südländischer Typ. Das ist wirklich.
Aber ich spiele immer so gern mit dir Brahms-Lieder.
Ich auch mit dir. Aber da brauche ich ein bisschen eben eine Zeit, um umzustellen. Mhm. Von Gefühl aus würde ich sehr gern sehr viel Agitato machen bei Brahms.
Ja, ja.
Aber ich muss mich dann...
Wobei Brahms hat dieses Agitato schon oft in sich, finde ich. Also ich, wenn wir dieses auf dem Kirchhofe, ich liebe das.
Ja, das ist also schon sehr geladen, aber ich muss aufpassen, sonst klingt es zu viel nach Rachmaninoff.
Johann Sebastian Bach, hast du gesagt, schwierig.
Ja.
Warum?
Es ist einfach hochkomplizierte Musik, die genial ist. Aber da muss man viele...
Technisch?
Ich glaube, die ganze Form und technisch sowieso, aber die musikalische Form finde ich sehr kompliziert.
Mhm.
Also wenn meine Studenten mit Bach kommen, sage ich, willst du nicht woanders gehen? Obwohl kürzlich ein Kollege gesagt hat, oh, du kannst auch Bach super spielen, jetzt gebe ich dir nur Bach.
Also du hast mir, ich weiß noch, ich hatte vor 2 Jahren ein Konzert, wo ich 2 Solokantaten gesungen habe, ich will den Kreuzstab gerne tragen und ich habe genug.
Ja.
Und ich habe die mit dir gecoacht.
Ja.
Und ich bin dafür extra nach Stuttgart geflogen.
Ich weiß, ja.
Und du hast sie mir beigebracht.
Ja.
Du verstehst diese Musik.
Ja, aber ich habe auch so wie beim Brahms viel gebraucht.
Ja.
Ich finde, man sollte jeden Komponist versuchen zu verstehen. Aber manche verstehe ich bis heute nicht.
Wie ist denn dein Verhältnis zum Requiem von Brahms, wenn du sagst Norddeutschland?
Ich habe das 3-mal live erlebt und ich war so gerührt. Das ist unglaublich.
Einmal habe ich gesungen.
Richtig.
Ja.
No, das war das Letzte.
Ja.
Und das hat eine unglaubliche Wirkung auf mich. Aber ich musste es ja nicht spielen. Es ist anders.
Also ich weiß auch, dass wenn ich Brahms Requiem singe, muss ich an dem Tag wahnsinnig stark sein. Mhm. Man ist ja da als Solist gar nicht der Hauptact. Das, der Hauptteil ist der Chor und das Orchester. Mhm. Und diese Wirkung ist so stark. Also man kann sich dem gar nicht entziehen.
Ist ja auch wahnsinnig viel Demut in dieser Musik. Ja. Ist göttlich einfach. Also ich liebe das Werk, aber wahrscheinlich, weil ich es nicht spielen muss. Wobei, es gibt die Fassung für zwei Klaviere.
Zwei Klaviere, die gibt es auch von Carmina Burana. Es gibt mehrere solche Fassungen,
ja, richtig,
die öfter gemacht werden, wenn es
oder eben
kein Petit Orchester Mess, gibt.
Rossini oder und so weiter.
Jetzt sprichst du von Demut und du hast so viel Demut vor vielen Kompositionen. Du findest aber auch immer wieder viele weibliche Komponistinnen, die noch nie gehört wurden. Du hast mir zum Beispiel Amy Beach näher gebracht. Die ist jetzt nicht unbekannt, aber die ist tatsächlich keine bekannte Komponistin. Siehst du als Pianistin auch da eine Verantwortung, solche Kolleginnen zu fördern?
Als Frau.
Aus Frau.
Auf jeden Fall, weil es ist einfach kein Geheimnis, dass die Frauen als zweite Ware gehandelt worden sind, sehr lange Zeit. Und tatsächlich habe ich es ein bisschen auch erlebt in meiner Kultur und erlebe es heute noch von manchen Männern. Genau, ich finde es ganz wichtig, den Frauen Gehör zu geben. Ne?
Ja. Gibt es unter den Lead-Pianistinnen, da gibt es auch gar nicht so viele, eine gewisse eine Facebook-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe, wo man sich unterstützt? Also ist da eine Art Community, wo ihr euch gegenseitig auch helft? Weil es ist eine Männerdomäne. Der Lead-Begleiter, dieses blöde Wort, Lead-Pianist, ist eigentlich eine Männerdomäne lange gewesen.
Ja, unerklärlich warum. Es gibt die Nora Pertz macht ja Lead the Way. Ich persönlich bin da eher so ein Einzelkämpfer.
Ja.
Weil tatsächlich auch in dem Interview sagte Nora, interessanterweise unterstützen sich Frauen untereinander nicht oder weniger. Und ich denke, ich mache das jetzt einfach auf meine Art und Weise. Also ich unterstütze sehr gerne auch weibliche Pianistinnen.
Ja, du lädst ja auch Leute ein in deine Reihe.
Richtig. Und ich finde gerade von den Jüngeren sehr wichtig. Aber ja, das ist jetzt auch eine Frage der Zeit, ob du und auch der Energieaufwand in dieser Community und wie viel wollen wir uns zu Opfer machen? Ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt auch kein Fan von sich eben schwach zu sehen. Also als Opfer und die Leute unterstützen uns nicht und wir Frauen müssen stark sein. Wir sind stark. Wir müssen uns nicht das ständig einreden, dass wir sein müssen, sondern wir sind stark und ja, wir machen unseren Ding. So gehe ich damit um.
Du machst unglaubliche Projekte. Du bist für mich immer so ein Stehauf-Mensch. Du flitzt von Konzert zu Konzert mit deinem Klavinova im Kofferraum.
Genau.
Da wollte ich vom Anfang nochmal jetzt den Bogen spannen. Ist das als Pianistin so, dass die Finger auch trainiert werden müssen tatsächlich? Also ist es bei uns Sängern so, wenn ich 3 Tage, 4 Tage nicht singe, das bildet sich jetzt nicht zurück, aber ich merke, ich muss dann wieder trainieren, wieder üben. Ist das auch so, wenn du mal lange, ein paar Tage die
Finger nicht bewegst? Auf jeden Fall, die Motorik gibt nach. Aber ich brauche meinen Klavinova eher für den Kopf.
Für den Kopf.
Ich weiß noch, dass ich mir so ein Rollklavier mal gekauft hatte.
Ah, diese Matten.
Genau, damit ich sie auch im Flugzeug mitnehme. Ja. Aber das ist jetzt ein Witz. Ja, aber das ist ein Witz.
Da hast du gar keinen Widerstand. Ne?
Ich bräuchte auch das einfach mal im Gefühl vom Finger.
Doriana, du hast so viel dem Lied gegeben und du gibst dem Lied so viel. Was wünschst du diesem Genre für die Zukunft?
Eigentlich wünsche ich noch mehr Publikum.
Mehr Publikum.
Mehr Liebe für diese Branche.
Wie denkst du, kriegt man dieses Publikum? Es ist eine Frage, die ich viele Veranstalter frage und die Antworten sind enorm mannigfaltig.
Meiner Meinung nach, man muss das leichter machen, auch fürs Publikum. Ich glaube, dass viele Menschen überfordert sind mit langen Liederabenden, schweren Liederabenden, wo sie einfach Leute wollen auch mal irgendwann ihren Kopf ausschalten. Die wollen, also ich würde es ein bisschen kürzer machen und ein bisschen gemischtes Programm mit Moderation. Ich finde Moderation oder auch ein bisschen aus dem alltäglichen Leben plaudern mit dem Publikum sehr wichtig.
Total.
Das finden sie ganz toll. Auch das Publikum integrieren, die dürfen auch mal Fragen stellen.
Ja.
So eine Art Kommunikation und nicht nur zwei Leute gehen auf die Bühne, sind unfassbar, singen und dann gehen die wieder. Ist auch gut. Aber für manche Leute ist es vielleicht zu hoch gegriffen.
Also ich bin total bei dir. Ich meine auch, dass die Konzertform, wie wir sie kennen, es sehr schwer hat mit dem Publikum, was jetzt gerade erwachsen wird, weil die Kinder sind mit TikTok, Instagram aufgewachsen, haben eine ganz andere Art, erreicht zu werden. Und ich merke das, wenn wir zusammen Konzerte machen und ich moderiere nach jedem fünften Lied etwas, sind die Leute plötzlich wach und hören zu und kommentieren.
Richtig.
Also einmal, ich weiß, das war noch, bevor wir zusammen gearbeitet haben, habe ich moderiert und habe gesagt, das nächste Werk ist An die ferne Geliebte von Beethoven, der erste Zyklus, der erste Liederzyklus. Und der Text stammt von Herr Jeiteles und Herr Jeitele war eigentlich Arzt. Gar nicht, er war zwar Dichter, aber im Hauptberuf war er ein Arzt.
Ja.
Und dann war Stille und die Pianistin setzt an zum ersten Ton und da sagt jemand, der war sicher Frauenarzt. Und ich auf dem Hügel. Das war so ein Moment, wo ich dachte, gut, das ist jetzt zwar lustig, dann haben wir 5 Minuten gelacht, aber das Publikum ist jetzt da.
Ja.
Und die waren mucksmäuschenstill und haben zugehört und das war eines der besten Erlebnisse überhaupt.
Ja, ich finde, Liederabende dürfen gerne menschlicher werden.
Menschlich. Das ist doch ein schönes Wort zum Schluss. Doriana, vielen Dank, dass du in diesen Podcast gekommen bist.
Danke auch.
Du bist die zweite Gästin und es war mir besonders wichtig, dass du kommst, weil ich dank dir so vieles erleben durfte und wir so viel gemeinsam unternehmen. Wir haben so viele Konzerte in Aussicht, wir haben so vieles erlebt.
Ja.
Ich habe bei dir und du bei mir ein Dauerabo, hat
richtig
jemand gesagt.
Genau.
Hat das nicht auch Thilo Dahlmann?
Ja, das war wieder Thilo.
Thilo Dahlmann kommt schon zum zweiten Mal vor
heute. Der trifft ihn im Schwarzen.
Nein, und ich möchte das auch in diesem Podcast noch sagen, dass Musikerinnen und Musiker wie Doriana sind sowas von wichtig, weil du eben mit deinem Entdeckergeist diesen oftmals ein bisschen verstaubten Klassikbetrieb aufwirbelst. Und dafür bin ich dir sehr dankbar.
Ja, ich bin dir auch sehr dankbar.
Jetzt habe ich dir ja diesen Kaffee gemacht.
Ja, jetzt trinke ich den noch. Zu Ende.
Also ich muss sagen, Sie können das jetzt alle hier nicht sehen, aber sie hat immer schon dran getrunken, aber Doriana liebt kalten Kaffee.
Ich liebe kalten Kaffee.
Das haben mir schon ganz viele Leute haben mir gesagt, jetzt habe ich dir extra einen Kaffee in die Garderobe gestellt, die hat den überhaupt nicht angefasst. Ist der schlecht? Ich habe gesagt, nein, die trinkt gerne kalten Kaffee.
Ich bin irgendwie in manche Sachen anders als die Leute, aber das macht nichts.
Liebes Publikum, Sie haben gehört Klassik Doppio, der neue Klassik-Podcast. Mein Name ist Eneas Humm. Bei mir war heute Doriana Czokarowa. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Bitte speichert unseren Podcast, empfiehlt uns, sendet ihn an Freunde und an alle WhatsApp-Gruppen, die ihr habt. Und merkt euch schon, dass die nächste Folge bald wiederkommt. Doriana, weil du mich aber als humorvollen Menschen kennst und ihr mich sicher auch alle, möchte ich diesen Podcast mit einem Witz beenden. Und ich gebe dir jetzt also die Bühne für einen Witz. Ist es ein bulgarischer Witz?
Nein, wird keiner verstehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland die bulgarischen Witze nicht verstanden werden.
Also ich kann sagen, habe ich einen bulgarischen Witz so gehört und einmal, es ist ja legal, habe ich gekifft. Auch dann habe ich ihn nicht verstanden.
Wir haben gekifft und dann, das Lachen war da, aber das Verständnis nicht. Es liegt wahrscheinlich einfach an dieser Art zum Fantasieren. Aber gut, ich habe mir jetzt tatsächlich, du hast mich gefragt, welcher mein Lieblingswitz ist und ich habe einen Musikerwitz, den ich sehr, sehr, sehr witzig finde. Bitte. Das geht tatsächlich um Fischer Dieskau und Otto Kemperer. Wahrscheinlich kennst du den. Heißt dann, der, ich glaube, das, ob das jetzt überhaupt eine echte Story ist, bezweifle ich es. Aber auf jeden Fall haben diese zwei großartigen Musiker zusammen Matthäus Passion aufführen dürfen. Und es war dann wie immer den Fischer Disco, die eine Arie, einfach zu langsam. Und dann sagte er, ja, Herr Kemperer, ich habe von Bach geträumt. Und er meinte, diese Arie gehört schneller. Hat der Dirigent nichts gesagt. Am nächsten Tag unterbrach er dann die Probe und sagte, Herr Fischer Disco, ich habe auch von Bach geträumt, aber er kennt sie gar nicht.
Ach Gott, ist das schön.
Ich finde dieser Witz einfach
der große genau. Dieskau genau. Wurde geregelt.
Genau. Und, also das ist einfach, das finde ich sehr witzig.
Das ist doch schön, Turiana. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns mit einem Lachen befreit hast aus diesem Gespräch. Und ich hoffe, du kommst wieder.
Ja, sehr gerne und danke für die Einladung.
Sehr gerne.